SWR 2 Wissen. Aula.
Mit dem Thema Ich verzeihe dir über den Umgang mit Schuld. Verzeihen ist keine Narrheit, nur ein Narr kann nicht verzeihen. So ein Sprichwort aus China. Und in der Tat, viele Menschen glauben, dass Verzeihen ein Zeichen von Schwäche sei, doch das Gegenteil ist der Fall. Wer verzeiht, entlastet nicht den Täter von seiner Schuld, die wird nicht unter den Teppich gekehrt nach dem Muster, ja komm, ich verzeih dir mal, war ja nicht so schlimm. Verzeihen heißt nicht gutheißen, sondern es ist der Verzicht auf eine bestimmte Bestrafungslogik. Darüber wollen wir heute sprechen mit der Berliner Philosophin Svenja Flasspöhler. Sie hat darüber ein Buch geschrieben, Titel Verzeihen, erschienen bei DVA. Guten Morgen, Frau Flasspöhler.
Ja, guten Morgen, Herr Kaspari.
In Ihrem Buch kommen ja zwei Kategorien vor, wenn ich das mal so abstrakt formulieren darf. Vergeben und verzeihen. Wo würden Sie denn die Unterschiede zwischen beiden sehen?
Ja, die sind tatsächlich sehr bemerkenswert, diese Unterschiede. Zum einen ist es, wenn wir uns erstmal den reinen Sprachgebrauch ansehen, ja so, dass das Vergeben eher im kirchlichen Kontext oder im religiösen Kontext verwendet wird. Also man würde kaum so im Alltag sagen, ich vergebe dir. Das klingt irgendwie sehr vermessen. Und da sind wir dann direkt auch bei einem weiteren Unterschied, nämlich das Vergeben im religiösen Kontext, also im Beichtstuhl, ist ja immer angewiesen auch auf eine Gegengabe oder zunächst einmal auf die Reue, auf die Bekundung der eigenen Sünden und so weiter. Das heißt also, das Vergeben setzt eine Leistung auf der Seite des sogenannten Sünders voraus. Während ich sagen würde, das Verzeihen funktioniert ganz, ganz anders. Das Verzeihen ist weltlicher. Das Verzeihen ist ein Begriff, den wir so auch im Alltag durchaus verwenden würden. Und das Verzeihen ist meines Erachtens nach eben etwas, wenn es sich wirklich ereignet, das eben nicht unbedingt Reue voraussetzt. Und interessant übrigens auch, dass ja das Vergeben auch schon vom Wort her auf eine sehr bemerkenswerte Weise vom Verzeihen unterschieden ist, nämlich das Vergeben beinhaltet die Gabe und das Verzeihen beinhaltet den Verzicht. Das heißt, das Verzeihen ist eine Verzichtleistung. Ich verzichte auf Vergeltung. Und da wird auch nochmal etwas Spannendes sichtbar, wenn wir uns das klar machen, nämlich beim Verzeihen, indem ich auf Vergeltung verzichte, bleibt aber die Schuld des anderen bestehen. Ja, das, was meine Leistung ist, ist im Grunde genommen nur der Verzicht. Während beim Vergeben im religiösen, im Beichtstuhl, im Zuge der sogenannten Absolution, da geht es ja wirklich darum, die Schuld abzulösen. Das heißt also, den anderen wirklich zu reinigen von seiner Schuld.
Sie haben gesagt, das ist eine sehr weltliche Kategorie, Verzeihen, oder eine weltliche Tat. Haben Sie da Beispiele aus dem Alltag? Also wir haben ja eine riesige Bandbreite. Verzeihen ist ja, glaube ich, kann in allen möglichen Situationen, auf allen möglichen Ebenen stattfinden. In der Familie, in der Firma, unter Kollegen. Wir haben auch so ein bisschen so eine Verzeihenskultur, oder?
Ja. Genau, da muss man nochmal unterscheiden. Es gibt so etwas wie ein, ich sag jetzt mal so, floskelhaftes Verzeihen. Also ein Verzeihen, wo es eigentlich im Grunde gar nicht darum geht, wirklich ernsthaft zu verzeihen. Also wenn ich Ihnen jetzt in der U-Bahn auf den Fuß trete und ich sage Verzeihung, dann ist es wirklich eine reine Floskel. Dann gibt es, und das würde ich sagen, ist dann vielleicht auch näher dann da dran an diesem floskelhaften Situationen, wo man sagen würde, ja, das ist schon irgendwie schlimm, aber meine Güte, Schwamm drüber. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Und ich würde sagen, da, wo das Verzeihen wirklich virulent wird, da, wo sich wirklich die Frage des Verzeihens stellt, eben auch im normalen Leben, da muss schon eine schwere Schuld vorliegen. Also da muss schon wirklich etwas passiert sein, wo man vielleicht erstmal spontan sagt, nein, das ist nicht verzeihbar, das können wir nicht verzeihen. Und das ist eben meine Grund, will ich mal sagen, Beobachtung oder Voraussetzung, die ich am Anfang meines Buches formuliere, dass man wirklich von dieser Schuld, von diesen Fällen ausgehen muss, um wirklich zum Kern dessen vorzudringen, was das Verzeihen eigentlich ausmacht.
Ja, und in diesem Kontext berufen Sie sich ja oder rekurrieren oftmals auf den französischen Philosophen Derrida.
Genau.
Der hat ja gesagt, also das klingt für mich, also erstmal hat er ein Paradoxon aufgestellt und das klingt für mich sehr ins, wir können das ja klären, ins Metaphysische schon hineinragend. Er hat nämlich geschrieben, nur das Unverzeihbare ist letztlich verzeihbar.
Mhm, ja? Genau.
Warum gefällt Ihnen diese Wendung so?
Naja, tatsächlich erstmal aufgrund dieser paradoxalen Struktur, weil man ja erstmal sagt, so, was soll das jetzt? Das ist doch vollkommener Blödsinn. Wieso soll das gerade das Unverzeihbare nach Verzeihung rufen? Aber genau da, in diesem Rätsel entzündet sich ja auch etwas, wo man dann Lust hat, weiter drüber nachzudenken und dann wirklich auch an den Punkt kommt zu sagen, ja, das ist tatsächlich genau das, worum es geht. Das Verzeihen ereignet sich auf dieser Grenze, ja, also genau an dem Punkt, wo man sagt, das ist nicht verzeihbar. Da stellt sich die Frage und das hat er sehr klar erkannt. Und insofern ist es übrigens ja auch wirklich bemerkenswert, dass die wichtigsten Philosophen des Verzeihens, unter anderem eben auch Jacques Derrida, jüdische Wurzeln haben. Also Hannah Arendt hat sehr, sehr kluge Dinge über das Verzeihen geschrieben. Wladimir Jankelewitsch, ein französischer Philosoph. Das alles sind jüdische Philosophen, die über das Verzeihen nachdenken im 20. Jahrhundert. Ich habe zum Beispiel mit einer Frau gesprochen, die Gisela Meyer, die ihre Tochter in Winnenden verloren hat, bei dem Amoklauf in Winnenden. Und sie sagt eben von sich, sie habe diesen Weg des Verzeihens beschritten. Und das sagt sie wirklich jetzt ohne irgendwie besonders religiös zu sein oder so, sondern sie ist eine ganz klare, scharfe Denkerin, übrigens auch studierte Philosophin, die das sehr genau auch auseinanderlegen konnte im Gespräch, warum sie diesen Weg beschritten hat, wie sie diesen Weg beschreiben würde, wie sie dahin gekommen ist. Und ich meine, da würde man ja auch spontan sagen, meine Güte, die Frau hat ihre Tochter verloren, da war dieser Tim Kretschmer, der durch die Schule geschlendert ist und in aller Seelenruhe da 15 Kinder und unter anderem eben auch Referendarinnen erschossen hat. Aber sie sagt doch, sie merkt das ganz, ganz deutlich, dass bei ihr im Grunde so eine Phase eingesetzt hat des Verstehenwollens der Tat und des Täters und dass dieses Verstehenwollen einhergeht eben mit diesem Wunsch zu verzeihen.
Ich fand das Faszinierende an ihrem Buch und das kommt auch in vielen Rezensionen zum Vorschein. Sie schreiben einmal als Philosophin, also es geht wirklich um eine philosophische Reflexion, um eine Begriffsklärung und eine Abarbeitung an der philosophischen Tradition. Und Sie bringen praktisch als Journalistin, Sie schreiben als Philosophin und Journalistin, drei ganz konkrete Fälle, wo es um Verzeihen geht oder Verzeihen gehen könnte. Mhm. Einmal es geht um Überlebende des Holocaust, es geht um diese Mutter der Tochter, die beim Amoklauf erschossen wurde. Eine ganz tragische Geschichte, weil diese Tochter Referendarin war, ganz jung. Und dieser Täter, dieser Amokläufer hat es eher auf Schülerinnen, glaube ich, abgesehen und hat sie einfach mit einer Schülerin verwechselt. Ja. Das kommt ja nochmal dazu. Und es geht um ihre eigene Geschichte, weil ihre Mutter sie sehr früh in der Kindheit verlassen hat. Ja, wir bleiben mal bei dieser Frau, also deren Tochter beim Amoklauf in Winnenden. Da ist mir aufgefallen, sie sagt ja nicht, ich verzeihe diesem Täter, sondern sie sagt, ich bin dabei, ich bin auf einem Weg. Und da schreiben Sie ja auch, Verzeihen ist immer ein Prozess und zwar ein sehr langwieriger.
Eigentlich auch ein unabschließbarer. Und das sagt sie auch. Also sie sagt, sie kommt, wird nie an den Punkt kommen zu sagen, so und jetzt habe ich es abgeschlossen und jetzt habe ich ihm verziehen. Sondern sie sagt an einer Stelle sehr markant, es wird ja nie wieder gut. Ja, die Tochter ist nicht mehr da. Sie muss ihr Leben jetzt ohne ihr Kind weiterleben. Und sie sagt auch, natürlich kommt sie auch an eine Grenze des Verstehens. Ja, sie kann ihn sehr weitgehend verstehen. Sie ist in sozusagen die Biografie des Täters eingestiegen, hat sich das Elternhaus nochmal vergegenwärtigt, wie er aufgewachsen ist und so weiter. Kann das auch alles sehr detailreich und sehr genau erzählen. Aber sie sagt, natürlich gibt es bei mir auch eine Grenze. Und vor allem ist es natürlich auch so, die Schuld, sagt sie, bleibt eben auch bestehen. Ja, ich kann auf Vergeltung verzichten. Sie sagt übrigens auch, sie hält überhaupt nichts davon, jetzt da überzogene Ansprüche dann eben auch an den Vater zu stellen, weil sie sagt, was habe ich davon als Opfer? Ich habe überhaupt nichts davon und das wird auch den Vater nicht in irgendeiner Form zur Bekehrung oder zu einem Schuldeingeständnis bringen, überhaupt nicht. Und insofern sagt sie, sie hat diesen Weg beschritten und sie merkt auch, sie sagt, das ist so, wie wenn sie die Baumgrenze beim Wandern überschreiten. Sie können auf einmal wieder sehen. Sie haben auf einmal wieder eine Zukunft, ja, und sie haben wieder ein Leben. Und das, sagt sie, das ist eigentlich für mich schon Gewinn genug, ja. Aber die Trauer und der Schmerz, das wird natürlich auch bleiben.
Das heißt aber auch, wenn wir bei diesem Fall bleiben, verzeihen heißt alles andere als Entschuldung und alles andere als ich toleriere mal diese Tat. Das ist völliger Quark.
Genau, also dieses Verstehen wollen, das hat übrigens auch Hannah Arendt sehr schön gesagt, dieses Verstehen wollen zieht noch nicht mal automatisch das Verzeihen nach sich. Ja? Man kann sogar sich auch vorstellen, man versteht, warum jemand etwas getan hat, aber man verzeiht ihm überhaupt nicht. Und das war ja bei Hannah Arendt der Fall in Bezug auf Adolf Eichmann. Sie hat versucht, diese Dynamik nachzuvollziehen, dieses Schreibtischtäters, der da aus seinem Büro heraus gewissermaßen den Tod von 6 Millionen Menschen verfügt hat. Und sie hat gesagt, ich verstehe die Psychologik, die dahinter steht. Das hat dann ja ihren Begriff des banalen Bösen auch hervorgebracht. Aber sie sagt natürlich, verzeih ich ihm überhaupt nicht, denn er hätte anders handeln können. Ja, er hätte anders handeln können und auch müssen. Und insofern hat sogar Hannah Arendt die Todesstrafe befürwortet.
Also verzeihen ist ein unabschließbarer Prozess. Das fand ich schon mal sehr interessant an Ihrem Buch, weil da unterscheiden Sie sich ja auch von ganz, auch vom Alltagsverständnis, denke ich. Und auch vom Verständnis vieler Moralphilosophen, die sagen, beim Verzeihen gibt es schon einen Endpunkt, wo man sagt, ja, so, jetzt ist es abgeschlossen.
Ja, ich unterscheide mich, glaube ich, vor allem von der ganzen Ratgeberliteratur. Ne?
Auch gut so.
Genau, also wo dann eben auch gesagt wird, so, man muss jetzt die Schritte 1 bis 5 vollziehen und dann hat man irgendwie das, dann hat man verziehen und dann ist man raus aus der Opferfalle. Dann hat man sich daraus befreit. Und so einfach geht's nicht. Also ich glaube sowieso, dass das Verzeihen nichts ist, was man auf diese Weise erlernen könnte, wie eine Sportart, sondern das Verzeihen hat etwas Unverfügbares auch in sich. Ja? Man kann darüber nachdenken, was sind die Voraussetzungen dafür, dass es sich überhaupt ereignen kann. Und das versuche ich ja. Ich stelle ja 3 Fragen in diesem Buch. Heißt Verzeihen verstehen? Heißt Verzeihen lieben? Heißt Verzeihen vergessen? Aber das heißt natürlich dann überhaupt nicht, wenn diese 3 Bedingungen gewissermaßen erfüllt sind, dass man dann in jedem Fall auch automatisch in der Lage ist, diesen Verzeihensprozess zu vollziehen. Insofern würde ich sagen, ähnelt das Verzeihen eher der Kunst. Ja? Also Sie, um Kunst zu schaffen, brauchen Sie eine Leinwand und Sie brauchen einen Pinsel und Sie brauchen bestimmte Voraussetzungen. Aber ob da irgendwas Gutes draus entsteht, das ist letzten Endes, liegt nicht vollends in Ihrer Macht.
Der Adressat des Verzeihens ist immer das autonome Subjekt, kann man das so sagen?
Ja, das setzt schon ein autonomes Subjekt voraus. Ich meine, man wird ja, denke ich, nicht so weit gehen müssen zu sagen, jemand ist total und vollkommen autonom und bedingt durch überhaupt nichts. Ja, also ich glaube, von diesem eher so kantischen Autonomiebegriff, davon muss man sich ja vielleicht dann auch ein Stück weit verabschieden. Aber dass man sagen könnte, natürlich, wir sind alle geprägt und es gibt bestimmte Bedingungen und wir alle stammen aus bestimmten Milieus und so weiter. Ja, ja, ja. Aber letzten Endes müssen wir dem Einzelnen auch tatsächlich Handlungsmacht zutrauen, weil wir ihn nämlich sonst auch infantilisieren. Das ist übrigens auch eine ganz interessante Strömung jetzt, finde ich, innerhalb der jüngeren Philosophie. Der Konrad Paul Liesmann zum Beispiel, der Schweizer Philosoph, weist da immer wieder auch darauf hin, dass er sagt, klar kann man sehen, jemand ist irgendwie nicht richtig integriert worden und so weiter oder jemand stammt aus ganz schwierigen Verhältnissen und so weiter, Prekariat, das kann man alles immer sagen und das ist auch absolut richtig, das zu sagen. Aber wir müssen eben aufpassen, dass wir den Leuten sozusagen auch noch was zutrauen und dass wir nicht so weit gehen, alles auf diese Art und Weise zu entschulden, indem wir sagen, er konnte ja gar nicht anders.
Ich glaube, in Ihrem Buch geht es eigentlich, das ist meine Interpretation, Ihnen geht es sozusagen immer um das Jenseits der Vergeltungslogik. Mhm. Also Sie wollen darüber hinauskommen auf diesem Äquivalenzprinzip, was ja auch Nietzsche ins Feld geführt hat. Es geht immer eigentlich um Rache. Mhm. Es geht immer, dass man dem Täter sagt, also ich zahle es dem Täter heim. Und ich glaube, Ihnen geht es, egal was Sie referieren in dem Buch, um dieses Fruchtbarmachen, was passiert, wenn ich auf Vergeltung verzichte und was passiert, wenn ich jenseits der Rache bin?
Ja, also weil ja die Rachelogik, kann man sagen, eigentlich innerhalb der gesellschaftlich etablierten Logik letzten Endes funktioniert. Ja, also wie du mir, so ich dir. Du hast eine Schuld begangen, also musst du mir was zurückzahlen. Also dieses Tauschprinzip ist ja eigentlich genau das Prinzip, was wir jeden Tag, ob bewusst oder unbewusst, immer anwenden. Also es geht eben, wie Nietzsche auch schon gesagt hat, Sie haben es vorhin angedeutet, immer um ein Äquivalenzdenken. Ja? Also man rechnet auf und letzten Endes soll dann sowas wie Null dabei rauskommen. Wenn Sie eine schwere Tat begehen, müssen Sie so und so viele Jahre ins Gefängnis und so weiter. Und das Verzeihen unterbricht diese Logik. Das unterbricht diese Logik, indem derjenige, der verzeiht, wirklich sagt, nein, ich brauche nicht diese Wiedergutmachung, ich brauche nicht diese Zurückzahlung, ich will dir auch nichts heimzahlen, sondern ich verzeihe. Ja, und insofern kann man sagen, ist das schon auch ein ja, wie soll ich sagen, ein irgendwie revolutionärer, ein subversiver Akt, weil er eben genau diese Logik untergräbt. Aber er ist eben gerade deshalb jetzt auch nicht in irgendeiner Form moralisch oder gerecht. Im Gegenteil, das Verzeihen ist total ungerecht. Das Verzeihen ist, ungerecht, weil ich eben auf Strafe verzichte. Ja, die Gerechtigkeit beruht ja schon darauf zu sagen, du hast etwas getan und dann musst du dafür in irgendeiner Form auch einstehen. Derjenige, der verzeiht, sagt, nein, du musst es nicht. Und insofern kann man sagen, ist es eben auch nicht automatisch moralisch. Man kann sogar sagen, es ist total unmoralisch, weshalb ja Philosophen wie Jankelevich oder aber auch Hannah Arendt gesagt haben, wir müssen eine ganz klare Grenze ziehen. Es gibt Fälle, die sind nicht mehr verzeihbar. Würden wir die verzeihen, dann würden wir uns in den Bereich der Amoralität bewegen. Ja, deshalb haben die beiden zum Beispiel gesagt, die Shoah ist ganz klar nicht verzeihbar. Da gibt es eine Grenze. Das Böse ist nicht verzeihbar. Wenn wir so weit gehen, dann handeln wir im Grunde selber böse.
Was sagen denn die Überlebenden des Holocaust in ihrem Buch?
Das war ein altes Ehepaar aus Tel Aviv, haben beide eine sehr, sehr unterschiedliche Geschichte, die man sich natürlich dann doch auch sehr genau vergegenwärtigen muss. Der Mann zumindest, so viel vielleicht in aller Kürze, war also wirklich in 5 oder 6 verschiedenen Konzentrationslagern, hat eine furchtbare Geschichte hinter sich, hat seine ganze Familie verloren. Und der sagt natürlich, wie auch seine Frau, der Holocaust ist und bleibt absolut unverzeihbar. Aber was ganz interessant war, und da finde ich, da betritt man dann tatsächlich auch ein sehr spannendes Neuland. Es ging dann eben auch um die Frage, ja, wie ist das denn jetzt eigentlich mit den Nachkommen? Wie ist das denn mit der Erbschuld? Ja, also weil das ist ja im Grunde schon etwas, was auch in der gesamten Erinnerungskultur so richtig, wie sie ist, aber trotzdem natürlich auch gleich mitkultiviert wird. Ja, also die Erinnerungstheoretikerin Aleida Aßmann hat das mal sehr prägnant gesagt. Sie hat gesagt, natürlich beruht das Erinnern auch auf einer Vererbung der Schuld. Also nur, wenn sich eben auch die Nachkommen gewissermaßen als Teil des Kollektivs weiterhin schuldig fühlen, werden sie eben auch ihrer Verantwortung gerecht und erinnern sich weiter. Und da sagen zum Beispiel diese beiden Holocaust-Überlebenden, Steinitz heißen die beiden, die sagen, nein, das ist ihrer Ansicht nach vollkommen falsch, weil Schuldgefühle, und darum geht es dann, ja, die Schuldgefühle, sagen sie, bringen überhaupt nichts. Schuldgefühle lähmen. Und das fand ich schon interessant, dass sie da wirklich sagen, nein, da geht es eher darum, ja klar, Verantwortung übernehmen, aber keine Schuldgefühle. Wofür denn?
Ja, es geht ja auch bei dem Verzeihen, so habe ich auch Sie verstanden, um dieses Durchbrechen von diesem ewigen Zusammenhang von Strafen, Schuld und Sühne und wie gesagt von Rache. Ne? Das, was Sie eben beschrieben haben, dass man dann in eine andere Ebene kommt, die ja auch wirklich freier macht und klarer denken lässt.
Richtig. Und trotzdem muss man natürlich auch sagen, also ich würde ja jetzt auch nie einfach so rundheraus sagen, ja, wir müssen jetzt auch mal den Tätern langsam mal verzeihen, den SS-Offizieren und so. Und da wird jetzt mal Zeit, wir müssen jetzt mal einen Schlussstrich ziehen. Das würde ich ja tatsächlich nie sagen. Ja? Also da würde ich mich schon wirklich von distanzieren. Da bin ich tatsächlich auch ganz auf der Linie mit Hannah Arendt und mit Wladimir Jankelevich. Aber, und da wird jetzt eben diese Verzeihensfrage dann eben doch interessant. Ja? Natürlich würde man das immer spontan sagen. Und da kommt dann aber eben dieser Derrida-Satz. Ja? Derrida, selber Jude, sagt, nur das Unverzeihbare ruft nach Verzeihung. Und dieser Satz ist deshalb auch so interessant, weil man sagen kann, dieses Unverzeihbare, ja, wenn etwas unverzeihbar ist, dann ist es doch wohl die Shoah. Und er sagt ja nicht, wir müssen jetzt die Shoah verzeihen, sondern er sagt nur, das Unverzeihbare ruft nach Verzeihung. Und damit sagt er etwas sehr Wahres und das wird ja auch klar, nämlich genau an diesem Punkt stellt sich die Frage, auch wenn wir erstmal spontan sagen, nein, wir dürfen das nie verzeihen, trotzdem stellt sich die Frage genau an diesem Punkt. Und insofern ist es ja auch interessant, dass eben so viele jüdische Philosophen genau vor dem Hintergrund dieser Jahrhundertkatastrophe über diese Frage nachdenken.
Ich komme noch mal zu Nietzsche. Nietzsche hat ja also diese Rachelogik, dieses Äquivalenzprinzip herausgearbeitet. Der hat ja eine Moral entworfen, die auf soziologischen und psychologischen Elementen basiert, also im Gegensatz etwa zu Kant und den ganzen Vernunftphilosophen. Sie beziehen sich auf Nietzsche, sagen aber gleichzeitig, man kommt mit dem Verzeihen weg von dieser Rachelogik, von dieser Idee der Wiedergutmachung, Zahn um Zahn und von der Vergeltung. Und dann bringen sie was sehr Interessantes, nämlich sie bringen sozusagen das Motiv einer anderen Ökonomie in den Gedankengang rein. Mhm. Nietzsche hat ja auch sehr stark auch ökonomische Dinge behandelt, wirtschaftliche Dinge. Bei dieser Ökonomie geht es ihnen, ich zitiere sie mal, Verzeihen, schreiben Sie, ist eine stiftende, gebende Geste. Und das ist eine andere Ökonomie, die wir bei dieser Rachelogik haben.
Ja, genau. Ich meine, fairerweise muss man sagen, dass das tatsächlich auch Peter Sloterdijk ist, der Nietzsche in diese Richtung nochmal interpretiert hat in seinem Buch Zorn und Zeit und der genau das nochmal herausstellt, was aber dann wiederum für mich sehr, sehr interessant ist, nur damit ich mich da nicht mit fremden Federn schmücke. Aber ihm geht es genau darum, zu sagen, es ist eine stiftende Geste, weil wir uns eben nicht in dieser Endlosschleife, in diesem Endlosregress bewegen von Schuld und Sühne, ja, das ist ja im Grunde eine Kreisbewegung. Und was eben diese stiftende Geste meint, ist, wir unterbrechen diesen Regress, wir unterbrechen ihn und öffnen ihn in Richtung Zukunft. Und das funktioniert eben tatsächlich nur, wenn wir eben dieses Äquivalenzdenken, ja, du hast eine bestimmte Tat begangen und jetzt musst du aber dafür büßen, wenn man das unterbricht. Und das zeigt sich natürlich auch in den großen Zeitläufen, also die Kriege sozusagen, die dann wieder Vergeltung nach sich rufen. Wir erleben ja gerade, ja, das in Syrien und so weiter. Das heißt also in dem Moment oder auch im Nahen Osten natürlich, in dem Moment, wo immer nur gesehen wird, da wurde mir etwas angetan und ich muss mich jetzt dafür rächen, geht sozusagen die Geschichte nicht voran, sondern sie bewegt sich in einer Endlosschleife.
Und Ökonomie deshalb, was Sie sagen auch, oder Sie bringen das als Metapher für dieses Verfahren, es geht um einen Schuldenschnitt.
Ja, genau. Es geht eigentlich um den moralischen Schuldenschnitt, wenn man so will. Wirklich die Schuld auf sich beruhen zu lassen. Und wenn wir schon bei den großen Zeitläufen sind, ich meine, das ist ja auch eine Praxis, eine Kulturtechnik, die immer schon angewendet wurde. Ich meine natürlich die Amnestie, ja, also zu sagen, da gibt es eine ganz große Schuld, da gab es ein ganz großes Gewaltverbrechen, einen schweren Krieg, der unzählige Menschen das Leben gekostet hat. Und wir versuchen jetzt aber genau eben nicht zu sagen, wir müssen uns jetzt oder wir müssen die Toten rächen und so weiter, sondern wir verordnen, ja, und das meint ja die Amnestie, wir verordnen jetzt ein Nicht-Erinnern, ja. Ihr sollt euch nicht weiter erinnern. Da scheint natürlich gleich auch das Problem auf, ja. Wie soll man denn ein Nicht-Erinnern verordnen? Also erinnern sich die Menschen nicht trotzdem an das, was da passiert ist? Lässt sich das überhaupt auf diese Weise regeln? Aber wir sehen ja zum Beispiel gerade auch in Kolumbien, ja, da wurde ja der Versuch unternommen, was da nicht geklappt hat, ja. Aber erstmal würde man ja von außen sagen, der Impuls ist natürlich nachvollziehbar oder richtig, zu sagen, wir müssen uns aus dieser Logik herausbewegen, damit wir eine Zukunft haben, eine friedliche Zukunft haben.
Sie beziehen sich auf die Geburt, auf den Geburtsvorgang, auf so etwas wie Natalität. Und da habe ich mir notiert, Sie können mir sagen, ob das völliger Unsinn ist. Also ich habe mir notiert, nachdem ich das gelesen habe, die Eltern oder die Mutter hat uns unser Leben geschenkt. Wir sind dadurch eigentlich Wesen, die zurückschenken können. Also im Grunde genommen sind wir Empfangende und Gebende. Und das Verzeihen ist uns in dieser Hinsicht in die Wiege gelegt.
Ja, wobei, also das wäre jetzt in gewisser Weise die positive Deutung dessen, dass uns da ein Leben geschenkt wurde. Aber
deshalb stiftende, gebende Geste, die ist uns eingeschrieben in gewisser Hinsicht.
Also es ist erstmal so, dass in der Tat das Verzeihen auch innerhalb der Philosophie immer wieder mit dem Gebären und der Geburt und der Natalität eng geführt wird. Also Hannah Arendt zum Beispiel spricht von der Entbindung, also die Entbindung von Schuld. Ja? Also ich entbinde jemanden von seiner Schuld, weil ich erkenne, dass er viel größer ist und viel ein ganz anderer Mensch eigentlich ist. Und insofern sagt sie auch, wir schenken uns auch da ein neues Leben. Ja? Also insofern richtig, ja, es ist eine stiftende Geste. Es ist eine Art von Neugeburt auch. Also nicht nur des Täters, sondern natürlich auch des Opfers. Und gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, und da kommt jetzt vielleicht auch nochmal meine eigene Geschichte ins Spiel. Also meine Mutter hat mir mein Leben geschenkt. Ich verdanke meiner Mutter meine schlichte Existenz. Und insofern kann man sagen, oder habe ich mich gefragt, woraus resultiert jetzt eigentlich genau mein Wunsch zu verzeihen? Ja, kommt der irgendwie aus dem Nichts oder ist es vielleicht doch etwas, was sich wiederum in dieser Gegengabe-Logik bewegt? Ja, wir haben ja vorhin gesagt, das Verzeihen ist eigentlich etwas, was diese Logik überschreiten sollte. Wenn man jetzt aber sagt, meine Mutter hat mir mein Leben geschenkt, vielleicht fühle ich mich ja auch in gewisser Weise verpflichtet als Kind, als Empfangende, ihr etwas zurückzuschenken. Und das ist nur eine Überlegung, die deutlich machen soll, dass man natürlich auch, weil wir eben in dieser Kultur so stark an die Tauschwertlogik gebunden sind, dass es eben auch sehr schwer ist, sie zu überschreiten.
Hat Verzeihen für Sie ein oder sehr starke positive psychohygienische Aspekte?
Ja, einerseits glaube ich, ist das so, wobei man da immer auch fragen muss nach Henne und Ei. Also ist es nicht vielleicht auch so, dass man, weil man sich da aus einem bestimmten psychischen Elend befreit hat, ja, also bei mir ist ja auch tatsächlich das psychoanalytische Erinnern, also das Durcharbeiten der eigenen Geschichte auch eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, dass man überhaupt in diesen Prozess kommen kann. Ja, also die Frage wäre, kommt man überhaupt nicht erst in diese Situation oder Position zu verzeihen, wenn man sich ein Stück weit aus diesem Elend auch befreit hat. Also insofern weiß ich nicht, ob das so stimmt, dass jetzt das Verzeihen tatsächlich das Heil bringt. Und dann gibt es natürlich auch nochmal eine andere Überlegung, weil wenn man sagen würde, und das ist ja so, das Verzeihen überschreitet die Logik von Gabe gegen Gabe. Es ist sogar nicht mal jetzt rein zweckorientiert. Darauf hat ja Derrida auch ganz viel Wert gelegt, zu sagen, das ist nicht etwas, was in dieser zweckrationalen Logik verortet ist. Nicht etwas, wo man sagt, ich will das und das erreichen. Also Sie haben Psychohygiene gesagt oder Seelenheil und also verzeihe ich jetzt. Ja, so funktioniert das Verzeihen nicht. Also man kann es nicht instrumentalisieren in dieser Hinsicht, sondern es ist eben etwas, und da komme ich jetzt nochmal auf diesen Begriff des Ereignisses zurück. Es ist etwas, was wir nicht ganz und gar in der Hand haben und was eher sich einstellt auch.
Also es ist unverfügbar, das hatten Sie ja am Anfang schon gesagt.
Genau,
ne?
Es ist unverfügbar und man kann ja auch sagen, man könnte sich auch jemanden vorstellen, der sagt, es ist gar nicht so, dass ich mein Seelenheil in irgendeiner Form wiederbekommen hätte. Mir geht sogar immer noch ganz, ganz elend und trotzdem verzeihe ich dem anderen. Ja. Dann könnte man sagen, das ist eigentlich die reine Gabe.
Ja.
Also ich sehe das eigentlich ganz ähnlich wie die winnender Mutter. Das Verzeihen ist genau. so nicht abschließbar. Es ist ein Prozess. Es ist ja eben auch, wir haben das ja vorhin gesagt, eine Verzichtleistung. Und ein Verzicht kann sich eben auch nur in der Zeit zeigen. Ja, das ist so ein bisschen so, der Vergleich hinkt manchmal an einigen Stellen, aber wie wenn Sie mit dem Rauchen aufhören, ja, dann zeigt sich eben dieses Aufhören auch in der Zeit. Und man kann sich ja auch durchaus Situationen vorstellen, wo jemand sagt, ich kann dieses Verzeihen auch nicht länger aufrechterhalten. Also nehmen Sie eine Frau, die vergewaltigt wurde von jemandem und sie verzeiht diesem Menschen jetzt aus irgendeinem Grund und dieser Mensch vergewaltigt sie aber wieder. Ja? Also da dann weiterhin zu sagen, aber ich verzeihe dir trotzdem, da würde man ja schon eher an der geistigen Gesundheit dieser Person zweifeln.
Was muss derjenige mitbringen, dem verziehen wird?
Ich würde sagen, nichts. Er muss nichts mitbringen.
Weil wir da wieder in dieser Leistung-Gegenleistung-Spirale
sind. Richtig, genau. In dem Moment, wo man sagt, der andere muss bereuen, der andere muss sich irgendwie auch verändert haben, er muss sich gebessert haben, dann würde ich sagen, dann ist man wieder in dieser Logik drin. Und auch wenn man sagt, ja, der muss sich geändert haben und verbessert haben, nein, sondern das Interessante am Verzeihen ist wirklich zu sagen, ich sehe, was du getan hast und das war furchtbar und trotzdem bin ich in der Lage, diesen Schuldenschnitt zu machen. Insofern glaube ich das nicht. Und es ist ja auch oft so, ich meine, oft sind ja auch die Täter einfach schon tot, ja, wie im Falle dieses windenden Amokläufers. Der kann auch nichts mehr mitbringen. Der hat seine Tat begangen, ja, und dann hat er sich selber hingerichtet gewissermaßen. Und man würde sich ja auch tatsächlich auch so stark nochmal vom anderen wiederum abhängig machen, wenn man sagt, ich kann dem aber nur verzeihen, wenn der A, B, C mir gegenüber geleistet oder geäußert hat. Das glaube ich nicht. Und auch jetzt in Bezug auf mich selber und meine Geschichte kann ich nur sagen, ich habe nicht mehr erwartet, dass meine Mutter jetzt mir gegenüber ihre Schuld großartig eingesteht.
Das hat sie aber auch frei gemacht, Sie persönlich.
Das hat mich frei gemacht, indem ich eben auf einmal, und das hat mich ja überhaupt erst auf dieses Thema gestoßen, dass ich gemerkt habe, ich erwarte da nichts mehr. Und dieses Nichts mehr erwarten hatte aber auch nichts zu tun mit einer Gleichgültigkeit. Meine Mutter war mir nie gleichgültig. Aber dieses, ich erwarte nichts mehr und ich kann seltsamerweise auch nicht mehr verletzt werden. Das war für mich ein ganz, ganz neues Gefühl. Und das hat mich eben überhaupt erst zur Frage des Verzeihens geführt.
Aber nochmal abschließend, man kann sagen, das Verzeihen bringt uns auf einen anderen Weg und das ist, wie gesagt, das Positive daran. Es ist ein schwieriger Prozess, glaube ich.
Ja, und es ist insofern, würde ich eben auch sagen, vielleicht ist es auch gar nichts, was sich in einem Sprechakt zeigt, sondern vielleicht ist es etwas, was sich schweigend vollzieht und sich eher im Tun zeigt.
Ja, genau. Verzeihen ist dann nicht so ein Prozess, da setzt man sich hin und das Gegenüber, dem sagt man dann, ich verzeihe dir jetzt. Das wäre, glaube ich, auch ein falsches Verständnis.
Das wäre ein falsches Verständnis, ja. Also mir zum Beispiel ist dieser Satz in Bezug auf meine Mutter noch nie über die Lippen gekommen.
Vielen Dank für das Gespräch, Frau Flassbühler.
Vielen Dank, Herr Kaspari.